Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Ich bin der Reto, ich bin Primarlehrer. Mir gegenüber sitzt Barbara, sie ist schulische Heilpädagogin, bei uns in Florville auch. Und sie wird jetzt gerade von mir ein bisschen konfrontiert mit einem Thema, das ich vorbereitet habe, das sie nicht genau kennt. Und zwar mit dem Titel «Was will uns Pestalozzi heute noch sagen?» Barbara, was weißt du noch vom Heinrich Pestalozzi?
Oh, Reto, ich merke, ich bin da eigentlich nicht so näher am Thema dran, nebst dem, was ich mir jetzt ja eben nicht vorbereitet habe oder auch nicht vorbereitet konnte, weil wir da ja so aufbauen, sind wir jemand von uns ein Thema vorbereitet. Pestalozzi ist mir einfach so ein bisschen ein Begriff als einer von denen, also das ist ein Mann, der so ein bisschen die Schule begründet hat und auch, soviel ich weiss, bin ich gespannt, was denn du da noch zu sagen hast dazu. Einer von den ersten war, der angefangen hat, Kinder ernst zu nehmen.
Spannend finde ich auch so, was von Pestalozzi heute noch übrig geblieben ist, beziehungsweise was man von ihm noch brauchen kann, beziehungsweise eben nicht mehr brauchen, ja, für ein Schlusszeichen. Jetzt gehen wir vielleicht zuerst mal zurück in die Zeit von Heinrich Pestalozzi, weil ich finde, jede Reformpädagogin, jeder Reformpädagoge ist immer ein Kind seiner Zeit.
Ja, das ist ja eigentlich mit allen Menschen so, oder?
Mhm. Er ist 1746 geboren, also der historische Kontext da noch spannend, das ist so ein bisschen Neuzeit, die so langsam in die Moderne hineinschwappt.
Mhm. Mhm. Ja, genau, dann ein paar Jahre später grosse Veränderungen, gesellschaftlich, politisch.
Also Gesellschaft ist noch in den alten Strukturen von Adel und den Neureichen, wo aber gleich schon wiederum das Bürgertum ist ein Thema. Bauern als solcher Stand ist immer noch der grösste Stand von allen und irgendwie reihen viele Leute trotzdem, obwohl es so klare Strukturen ist, zwischen Stühlen und Bänken, gerade vor allem, wenn die Stadtflucht betrieben wird. In der Schweiz ist hier gerade so ein bisschen Zeit von Armut und Seuche, Hunger. Grosses Thema. Der Bundesstaat gibt es als solches noch nicht. Also, der Staatenbund, lebe hoch, ist dort ein Thema gewesen. Und der Heinrich Pestalozzi, der 1746 auf die Welt kommt, ist auch sicher geprägt von den neuen Ideen, die es gibt. Also vom amerikanischen Unabhängigkeitszug 1775 oder von der französischen Revolution 1789, wo für ihn auch einen ganz grossen politischen Einfluss hat, weil was viele Leute nicht wissen, ist, dass er politisch eigentlich noch fast mehr aktiv war, zeitweise in seinen Schriften, wie pädagogisch. Aber er hat eigentlich mehr zu bieten wie Pädagogik. Das ist einfach da, wo ich es finde, überdauert länger, wenn man ihn nicht gerade so kennt.
Ja, ja, also ich kenne ihn als Pädagoge.
Wenn neue Technologien sind Thema, also Dampfmaschine kommt etc., dann die ersten Menschenrechte werden formuliert von Philosophen und Philosophinnen. Und der christliche Wert und der Humanismus fängt sich so ein bisschen an, gegeneinander ausspielen. In Kombinieren miteinander hat es vorher natürlich schon gegeben, aber die alten Wertevorstellungen kommen auch ein bisschen ins Wanken, weil es ein neues Bürgertum gibt, oder? Mhm. Und gleichzeitig wird der Pestalozzi in Zürich immer noch in eine Struktur von der Zünft geboren. Und Bürgertum hat eigentlich Macht dort und nicht die Obrigkeit wie in Frankreich, wo es quasi alles umgewälzt haben in dieser Zeit. Mhm. Aber trotzdem haben nicht alle Bürger Macht. Das war ja auch da wichtig.
Ja, ja.
Also die Macht ist bei wenigen.
Mhm. Aber es ist gerade noch eine sehr interessante Zeit, weil eben mit den Köpfen von Wissenschaftlern, von Gelehrten, ist schon viel abgegangen, aber in der Bevölkerung ist noch wenig angekommen.
Ich bin kein Soziologe. Kein Historiker, da möchte ich an dieser Stelle noch betonen. Wenn du aber diesen Leuten so ein bisschen zulagst, ist von Talkshow bis zu wissenschaftlichen Publikationen, finde ich, sind wir auch an einer Schwellenzeit vom einen ins andere. Und zwar betrifft das auch ein bisschen unseren Podcast, also die Schule im digitalen Wandel. Es ist, es kommen jetzt künstliche Intelligenzen, also die jetzt vorher schon gegeben, aber die werden immer mehr in den Alltag hineingreifen. Mhm. Die ganze Welt ist vernetzt miteinander. Man weiss, was in Hinterpfupfigen passiert irgendwo auf der Welt.
Es war in Sekunden schnell.
Alles ist extrem schnelllebig. Es kommen neue Technologien, die wir jetzt uns gar noch nicht vorstellen können, durch die ganze ICT-Geschichte zum Beispiel. Ich glaube, es hat Parallelen. Jetzt natürlich nicht eins zu eins, aber es ist auch ein Umbruch, der stattfindet. Es wird neue Strukturen geben, Familienstrukturen verändern sich, Schule verändert sich.
Aber die Industrie redet man ja von einem neuen Industriemodell.
Der Pestalozzi wird also so ein bisschen in diesen Kontext geboren und lebt zuerst in einer einfachen Mietwohnung in der Stadt Zürich. Der Grossvater war Pfarrer in Hönk und er ist darum schon relativ früh als Kindesalter schon immer dort herumgemeistert und hat auch so früh Einblick von den armen Teil der Bevölkerung gehabt. Und somit war auch Armut für ihn früher ein Thema gewesen. Nicht persönlich, obwohl er immer wieder ein bisschen von dem betroffen war, Privatkonkurs mit seinen Höfen, etc. Aber ein grosses Thema. Mit 5 Jahren stirbt sein Vater, mit 33, das heisst, er ist relativ früh schon mit einem Elternteil gross geworden, hat sich dann auch ein bisschen andere Leute in der Familie angehängt. Und nachdem in der Familie immer mehr Leute so ein bisschen sterben in seinem Umfeld, ist er relativ schnell auch ein bisschen mittellos. Also er ist jetzt nicht, er hat nicht den goldenen Löffel im Maul gehabt. Das macht ihn auch noch speziell in der Biografie. Ja.
Also wenn dort ein Vater, der wirklich das Geld verdient hat, nicht mehr da war, dann ist grosse Not ausgebrochen. Und da sieht man dann jetzt auch dieser Geschichte.
Sieht man auch in seiner Autobiografie, habe einen Teil daraus gelesen, er verfällt da relativ früh schon in Selbstkritik. Also das ist etwas, was ihn immer wieder begleitet in all seinen politischen und pädagogischen und auch anderen Schriften, die er hat. Und er besucht auch mehrere Schulen in Zürich und heiratet dann später, als er ein junger Erwachsener ist, die 8 Jahre älter Anna Schultheiss. Und es hat auch ein bisschen Kritik gegeben innerhalb von der Familie, dass er die Frau heiratet. Und sie haben zusammen einen Sohn gehabt. Der ist dann mit 31 schon gestorben. Zu dem kommen wir vielleicht später noch. Was der Heinrich Pestalozzi aber da ausmacht, was ich ganz speziell finde, ist so, im Moment, wo sein Sohn auf der Welt ist, sagt er selber an seinem eigenen Sohn, sei er so weit gescheitert. Und trotzdem engagiert er sich so in Pädagogik. Also das ist so der Widerspruch in sich selber, den ich immer wieder rausgehöre, das finde ich hochinteressant. Er hat dann einen Hof errichtet, mit Namen Neuhof in Bier, und hat dann wegen finanziellen Engpässe das ganze Bauernleben, das es dort kennt, auch in ein Armenhaus umgewandelt. Da sind natürlich dann auch finanzielle Zustände zum Teil rausgekommen, weil man dann die Kinder dort aufgenommen hat. Und er hat dort dann relativ viele Kinder gehabt. Sein eigener Sohn ist dort auch mit diesen Kindern umgegeistert, natürlich auf dem Hof und in der Umgebung. Und er hat eigentlich schon relativ früh angefangen, dort nach den Begabungen von den Kindern in seiner Kindererziehung, sofern das dort möglich war, mit so vielen Kindern in dem Armenhaus oder in dem Waisenhaus auch zum Teil einzubinden. Er hat dann den berühmtesten Volksroman geschrieben, also Lennart und Gertrud. Und der hat eigentlich sehr viel Gesellschaftskritik, die entsteht in der Zeit, wo er den Hof im Bier hat. Und seine Grundidee von der Pädagogik und von der Erziehung, die kommt dort das erste Mal raus. Es ist aber noch nicht so greifbar wie in späteren Schriften, oder? Das Buch wird dann ein rechter Erfolg und hat dann angefangen zu forschen, also was zu den damaligen Maßstäben halt Forschen heisst, oder? Also er hat Beobachtungen aufgeschrieben und hat versucht, daraus raus Theorie zu entwickeln, ist vielleicht noch viel gesagt, aber Thesen zu entwickeln, was das könnte bedeuten, oder?
Forschung im Feld, oder?
Und er hat dann wieder eine neue Berühmtheit für sich auch erlangt. Also, man hat auf einmal gewusst, auch da ist jemand, der etwas dazu zu sagen hat. Seine Schrift.
Man hat ihn schon kennt zu Lebzeiten.
Man hat ihn schon Lebzeiten kennt. Und er hat dann auch einen kommerziellen Erfolg dort auch natürlich getan. Ist ein bisschen Geld reingekommen. Und die Regierung hat dann von dem Wind bekommen, kurz mal, dass er da macht. Und dann hat man ihm den Auftrag gegeben, er soll doch ein Armenhaus in Stanz leiten.
Und das war ein Auftrag von der Behörde.
Ja.
Also, ist berufen worden.
Bingo. Und dort ist er dann halt auch wieder gescheitert, weil es auch wieder finanziell und so hinten raus ein bisschen schwierig geworden ist. Aber auch dort hat er sich als Schulmeister und Schriftsteller gesehen. Und er steht aber auch da immer wieder auf. Also beim ersten Armenhaus hat es Probleme gegeben mit der Finanzierung, ist er wieder aufgestanden. Am nächsten Mal hat er zum Teil verkracht mit Leuten. Also Aufdauer und Selbstkritik, so der Wechselspiel, das ist bei ihm extrem stark. Und die französische Setzung in der Schweiz kommt ja 1798 unter Napoleons Heer. Das hat ihn sehr beschäftigt. Und
ja, die Westschweiz war ja sehr betroffen gewesen. Also, heute noch Spuren sind.
Und die alte Eidgenossenschaft bricht zusammen, also auch da, die Gesellschaft, die wirklich stark im Wandel ist, und der Pestalozzi hat dann das so ein bisschen als Gelegenheit gesehen, auch so politisch ein bisschen sein Engagement praktisch anzuwenden, nicht nur der Pädagogik. Mhm. Und er hat extrem viele Schriften zu dieser Zeit veröffentlicht und ich tut's mal eigentlich dann in dieser Phase von seinem Leben mehr bekannt sie für die politischen Geschichten.
Okay.
Und er dazu äußert auch sehr viel Gesellschaftskritik. Man hat ihn auch als einzigen Helvetier sozusagen zu einem französischen Ehrenbürger gemacht in dieser Zeit, weil er sich halt auch ein bisschen pro die Philosophie dort geäussert hat. Hat dann eben das Waisenhaus in Stans auch übernommen und dort hat er dann die Theorien und die Praxis angefangen festigen. Die ganzheitliche Methode, die kommt dort das erste Mal ein bisschen raus bei ihm. Also das Kind und der Jugendliche als Ganzes anschauen und nicht nur jetzt die Intelligenz und Mathe, wie wir da heute zum Teil ein bisschen kennen. Kopf, Herz, Hand. Das ist dort ein bisschen drinnen rausgekommen. Und die Richtung hat man dann aber nach 6 Monaten schon wieder zumachen, oder? Und das berühmteste literarische Werk sind seine Briefe an seine Freunde aus Stans, wo er rausschreibt und dort schreibt er fort, so ein bisschen, um was es bei ihm geht. Hat er da die pädagogische Ganzheitlichkeit noch nicht so können fassen. Und nach einem Erfolg in Stans, obwohl es quasi ein Nicht-Erfolg und ein Erfolg ist, aber ich meine jetzt ein literarischer natürlich, darf er eine Schule im Burgdorf leiten. Mhm. Dort entwickelt er dann wirklich so eine Art Vorgängerlehrplan, wie wir heute kennen. Und sein pädagogisches Prinzip von dieser systematischen Pädagogik tut er dann im Buch «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt» 1801 in die Öffentlichkeit bringen. Aus finanziellen Gründen scheitert es dann auch dort wieder. Und im Burgdorf hat Pestalozzi aber auch so ein Institut so ein bisschen für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern können einrichten und seine Ideen dann so ein bisschen weiterverbreiten. Die Schriften von Jean-Jacques Rousseau haben ihn dann auch sehr stark begleitet.
Mhm. Hast du mir gerade vorne den Kopf? Sie dachten, oh, Jean-Jacques Rousseau.
Wo Burgdorf dann quasi die Station wieder beendet ist, sind sie dann weitergezügelt von Burgdorf nach Yverdon. Also einen kurzen Aufenthalt am Münchenbuchsee und dann weiter das Institut in Yverdon. Und in Yverdon sind dann so ein bisschen die Sachen rauskristallisiert worden, die man so ein bisschen kennt. Also es hat auch ganz viele Reformpädagoginnen und Pädagogen gegeben, die bei ihm sind schauen. Also der Fröbel, den man kennt vom Kindergarten, hat mit ihm auch mal zu tun gehabt dort.
Ah, okay.
Das ist aber auch ein bisschen eine spezielle Geschichte, wieso es dann dort nicht weitergegangen ist. Und dort kommen so ein bisschen die Geschichten wie Kopf, Herz, Hand. Und es ist so ein bisschen wie das Zentrum von der Reformpädagogik. So, du kennst vielleicht den Zeitgeist, oder? Der pädagogische Zeitgeist hat sich dann dort wie in Yverdon für kurze Zeit ja, gesammelt,
ja,
oder?
Ja, genau. Wie zum Teil später die Kunstschule, oder? Was sich nirgendwo gegeben hat, hat in dem Fall pädagogische, irgendwo ein Grundstein. Ja, hat sich dann von dort.
Das Institut hat dann aber auch da wieder finanzielle Probleme gehabt. Es hat interne Strittigkeiten gehabt. Und 1825 hat dann der Pestalozzi auch die Schule müssen zumachen. Ja, und auch da, bis zu seinem Tod, hat er aber diese Ideen nie abgeworfen. Also es ist dann weitergegangen, literarisch. Und er ist auch dort wieder kämpfen für seine Ideen. Und die drei grossen Sachen, finde ich, die bei ihm auch heute noch ausstrahlen, sind so sein Einsatz für die Sportpädagogik. Da würden wir jetzt nicht als erstes mit dem Heinrich Pestalozzi verbinden. Also aber nicht, ja. So die körperliche Ertüchtigung quasi auch zum Ausgleich vom Geist, nimmt er auf. Das war nicht seine Idee primär, gewesen, ja. Aber in der Schweiz war er einer der ersten, der wirklich so ein bisschen aufs Tapet gebracht hat, dass man das auch in der Zürich so einfließen lassen.
Also dann tun wir die drei Sportlektionen, die wir hier haben bei uns im Kanton und bei anderen Kantonen, ein bisschen auch Pestalozzi verdanken.
Ja, ich würde sagen, sicher hat er einen grossen Einfluss gehabt aufs Ganze. Die drei Sportlektionen als solche sind natürlich auch mit dem politischen Entscheid zu, dass man Uffizi fürs Militär und so, aber da ist eine andere Geschichte.
Ja, ja. Ja.
Den Kopf, Herz, Hand, den kennen wir. Was weißt du noch von Kopf, Herz, Hand?
Für mich steht es halt für eine Ganzheitlichkeit. Also wir Menschen bestehen nicht nur aus einem Kopf, wir haben auch ein Hand und ein Herz und wenn man es einem nicht gelingt, all die drei Teile anzusprechen, dann erreichen wir die Leute, die Menschen nicht, die Kinder nicht.
Und das, was eigentlich am prägendsten ist vom Heinrich Pestalozzi, ist eigentlich die Lehrerbildung in der Schweiz. Das erste Mal ein Versuch, systematisch Köpfe miteinander zu sammeln, sich auszutauschen und so weiterzubilden wie in Yverdon. Da ist so ein bisschen da, wo ich finde, wo dann später auch in die Lehrseminare hineingeflossen ist und dann jetzt heute in die pädagogischen Hochschulen übernommen worden ist. Das war trotzdem mal wirklich ein bisschen etwas Neues gewesen. Das hat man von anderen Ländern im preußischen Gebiet und so zum Teil schon kennt, aber gerade im helvetischen Raum war da wirklich etwas ein Novum gewesen.
Und gell, ich habe den seminaristischen Weg gemacht. Und bei uns war es schon ein bisschen so gewesen. Wir sind zwar in der Mittelschule gewesen, aber nicht gleich ins Gymnasium, das zwei Strassen weiter war. Wirklich ein Lehrersemin. Wir haben, bei uns war ein anderer Geist gewesen. Und ich glaube, da ist Kopf, Herz, Hand, am besten lässt sie irgendwo präsent gewesen.
Und auch aus diesen drei Sachen, also Kopf, Herz, Hand, Lehrerbildung und auch die Sportpädagogik, finde ich es spannend. Da lampen ja unsere Zeit weiter rein. Die Frage an mich jetzt aber an dich, was kann man denn von dem heute noch brauchen? Oder beziehungsweise andere Sachen vom Geist, von Reformpädagogik, was schwappt bis heute über?
Ich habe fast das Gefühl, genau Sachen kommen wieder. Gerade so wie als Gegenpol zu den vielen digitalen Sachen, wo wir heute ausgesetzt sind. Also, ich merke, wir haben jetzt ein neues Tool eingeführt, um mit Eltern zu kommunizieren. Früher hat am Morgen bei uns immer ein paar Telefondienst gehabt. Das war streng gewesen, weil du hast müssen eine halbe Stunde, drei Viertel lang Telefon abnehmen. Manchmal sind da viel gewesen und dann verteilen, ausrichten, was gesagt worden ist. Ich finde, da gäbe ist da nicht mehr. Aber man hat dann eine Mutter, einen Vater am Telefon gehabt. Auch wenn da nur 1, 2 Minuten war. Und da fällt heute weg. Und vielleicht gerade, weil diese Sachen wegfallen, gibt es für mich auch ein bisschen Gegenbewegung, dass man da sagt, hey, wir müssen ein bisschen zurück. Wir schauen, dass wir Exkursionen machen. Wir gehen mit den Kindern möglichst bewusst in den Wald. Wir tun auch handwerkliche Sachen, so wie der Gewichte. Und dort so ein bisschen schauen, wie kann man eine Handlungsplanung machen. Ich glaube, Sachen, die irgendwo uns am besten lassen oder auch andere Reformpädagogen schon auch vorgelebt haben.
Ich finde, das widerspricht sich aber auch nicht. Es mag vielleicht eine Gegenbewegung sein, aber ich finde, gerade wenn du im digitalen Wandel ja anschaust, dass wir technisch so viele neue Möglichkeiten haben, heisst das aber auch, dass man nicht einfach nur irgendein Mathe-Tool kann brauchen und nur noch KI rasch fragen, ob es mir jetzt das zusammenfasst. Es bietet so viel gestalterische, meine ich jetzt nicht nur gestalterisch im Sinne von BG, so viel Gestaltungs-, Kommunikations-, Darstellungs- und Recherchemöglichkeiten. Das ist ja Reformpädagogik pur, dass du dann auch deine Interessen besser kannst nachgehen kannst, dass es besser kannst individualisieren mit der üblichen Vorsicht, wo man walten muss, oder grundsätzlich, wenn es um die Geschichte geht. Aber ich
Nein, ich bin grundsätzlich ganz einverstanden mit dir. Ich habe einfach manchmal das Gefühl gehabt, oder habe das Gefühl, man hat Sachen, wo man vielleicht eben vor wirklich ein paar Jahrzehnte so gewusst hat oder wo so ausgesehen sind ja so vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren noch da ein bisschen verloren gegangen. Wir haben plötzlich gefunden, ah, das ist alles alter Zopf, da brauchen wir nicht mehr, wenn wir es lösen davon. Und heute merkt man wieder, ah nein, das sind unsere Wurzeln. Ja.
also gerade die erweiterten Lernformen finde ich, wo ja vieles auch aus der Reformpädagogik der Gedanken kommt ursprünglich. Sei es jetzt Fröbel, sei es jetzt Pestalozzi, sei es Montessori, obwohl Montessori nochmal ein anderes Kaliber ist. Auch dort kann man die Biografie nicht ganz trennen. Also da sehe ich nicht nur positiv, obwohl Maria Montessori gute Ansätze hatte, aber es hat halt dort auch den rechten Hintergrund. Sie war auch ein Kind vom Zeit, so wie der Rudolf Steiner, wo halt schon Menschen sehr stark schublatisiert hat und zum Teil auch Rechtsgedanken gut eingeflossen ist. Aber auch da hat es Sachen drin, wie der Epochenunterricht, und ich finde, fächerübergreifend zu arbeiten, oder? Da hat ja dort auch einen Ursprung drin, wo man durchaus kann trennen von dem, was war. Man muss es einfach in den jetzigen Kontext hineinbringen.
Absolut, da sehe ich genauso. Ja, da wirklich anschauen als das, was gsi ist und dann überlegen, und was hat das heute für eine Bedeutung für Kind? Dort bin ich mit einer didaktischen Analyse, oder? Bedeutung fürs Kind, auch eine Zukunftsbedeutung. Und wenn es das hat, dann nachher ist ein bester Lotzi. Absolut. Angesagt.
Von dem her gesehen ist es mir in dieser Folge nicht darum gegangen, um jetzt die Biografie von Pestalozzi auf zu bröseln bis ins kleinste Detail. Mir ist es eigentlich mehr so ein bisschen darauf aufgegangen, zum zu zeigen, auch da hat es Herausforderungen gegeben, er ist immer wieder aufgestanden. Wir wissen jetzt technisch auch noch nicht, wo es bei uns überall wird hergehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Technik nur als ein Beispiel wollen, nehmen, wir müssen auch da, wir werden noch ein paar Leerläufe haben, bis wir wissen, wie es geht. Und die Kinder und die Jugendlichen sind uns in gewissen Schritten voraus, in gewissen hinein. Und der Wechselspiel, oder, den er immer wieder mit sich selber auch hat müssen aushandeln, im gesellschaftlichen Kontext vom Wandel, wo gerade stattfindet. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Botschaft, die ich Ich wollte in dieser Diskussion
Ja.
jetzt ein bisschen weit gehen, obwohl...
Was mir jetzt gerade noch so auffällt, du hast so ein bisschen gesagt, es ist eine ähnliche Zeit, wo der Pestalozzi drin gestanden ist, wie wir heute. Es haben so grosse Veränderungen gegeben. Ich meine, der Heinrich Pestalozzi hat nicht gewusst, wo der herführt. Das wissen wir ja genau heute auch nicht. Und er hat aber etwas ausprobiert, er war mutig gewesen. Er hat sich auch nicht entmutigen lassen, auch der Misserfolg nicht. Und das dürfte uns, glaube ich, auch bestärken drin, zum sagen, hey, wir schauen immer wieder her, wir überlegen immer wieder weiter, wir dürfen scheitern, wir dürfen auch wieder neu anfangen.
In dem Sinn, bleibt mutig und neugierig.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.